Ja, ich soll über Ordnung sprechen. Ordnung in der Gemeinde. Das ist ein sehr großes Thema. Ich meine, dass 1. Korinther 12 ein sehr guter Ausgangspunkt wäre. Ich habe die Schlachterübersetzung hier und ich merke, gleich am Anfang steht ein Wort, das eine eine Schaffung ist oder etwas vom Menschen gebastelt ist, das Wort Geistesgaben, das die Schrift eigentlich nicht kennt. Das griechische Wort bedeutet einfach die Geistlichen und bezieht sich eigentlich nicht auf das, was man normalerweise als Geistesgabe bezeichnet. Das Gesamtthema ist nicht Geistesgaben, sondern Gnadengaben. Wie es in Vers 4 heißt, es bestehen Unterschiede in den Gnadengaben. Es gibt zwei griechische Wörter, die miteinander verquickt oder verbunden werden. Das Wort die Geistlichen in Vers 1 und die Gnadengaben in Vers 3. Paulus geht es darum, gewisse Missstände in Korinth zu korrigieren. Und da spricht er das Thema der Geistlichen besonders an. Genau was er ansprechen will, ist schwierig zu wissen. Das Wort ist zu groß und zu undeutlich für uns heute, zu wissen genau, was er da gemeint hat. Aber es könnte sich um die geistlichen Äußerungen oder um die Äußerungen zu handeln, wo der Heilige Geist vielleicht stärker ins Spiel kommt. Es gibt gewisse Gnadengaben, die sind eher übernatürlicher Art. Und vielleicht denkt er an diese, ganz bestimmt denkt er ans Zungenreden und auch an das Prophezeien, weil er in Kapitel 14 von diesen spricht. Aber ich glaube nicht, dass das Prophezeien in Korinth so ein Problem war, so sehr als das Zungenreden selbst. Und das würde er schon hier mit ganz bestimmt ansprechen. Vielleicht auch einiges andere. Es ist schwer zu wissen, genau was. Aber lassen wir es. Es ging mir um das Bild des Leibes mehr. Ich will euch nicht in Unkenntnis lassen. Ihr wisst, dass ihr, als ihr Heiden wart, das Wort Heide wird verschieden gebraucht. Hier wird es so gebraucht, als würde es einen Unbekehrten bezeichnen. Aber es steht auch im Gegensatz zu den Juden, wie wir wissen. Aber diese Christen waren zum größten Teil Heiden oder kamen aus den Völkern, nicht israelitischen Völkern. Aber hier gebraucht er es als Unbekehrte. Ihr wisst, dass ihr früher unbekehrte Heiden wart, dass damals ihr euch zu den stummen Götzen hinziehen ließt, wie ihr geleitet wurdet. Paulus macht darauf aufmerksam, dass wenn im nichtchristlichen Gottesdienst ein Heide tätig ist, dass er dann oft getrieben wird. Aber so geht es nicht im christlichen Gottesdienst. Da muss man selbst sich engagieren. Da wird man nicht getrieben wie ein Roboter. das kann sehr gefährlich sein. Er will die Verantwortung des Christen hier in den Vordergrund stellen. Darum tue ich euch kund, dass niemand, der im Geiste Gottes redet, sagt, verflucht sei Jesus. Wenn unsaubere Geister, unreine Geister ins Spiel kommen, was der Fall ist in der heidnischen Religion, dann kann sowas geschehen. Und Paulus scheint anzunehmen, dass solches auch in christlichen Kreisen vorkommen könnte. Der Feind könnte verbrämt, christlich verbrämt, auch dort auftreten. Und jetzt gibt er ihnen Orientierung und Hilfe zu unterscheiden. Wenn sowas gesagt wird, dann ist das nicht vom Heiligen Geist. Es kann aber auch niemand sagen, Jesus sei Herr, als nur im Heiligen Geist. Diese Aussage kann nur vom Heiligen Geist bewirkt sein. Aber das ist das Wichtige, dass Jesus der Herr ist und dass wir unter seiner Herrschaft stehen. Und dann hat der Heilige Geist Raum. Jetzt hält er das Allgemeine fest. Es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben, in den Charismen. Und diese Gnadengaben, diese Charismen sind die Ordnung. Sie sind die Glieder am Leib Jesu. Doch ist derselbe Geist, ist es derselbe Geist. Unterschiede wie unter den Gliedern, so sind Unterschiede in den Gnadengaben. Aber ein Heiliger Geist verwaltet sie, nicht gibt sie, er teilt sie aus, das heißt, er gibt sie weiter, aber sie kommen vom erhöhten Herrn Jesus Christus, von Gott. Deshalb sind sie nicht Geistesgaben, sondern Gaben Jesu Christi. Auch gibt es verschiedene Dienstleistungen, doch ist es derselbe Herr. Jesus ist dieser Herr, der die Dienste mit diesen Gnadengaben übersieht, der diesen Dienst leitet. Jeder hat seinen Dienst mit der Gnadengabe. Und auch die Kraftwirkungen oder die Auswirkungen sind verschieden. Doch ist es derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Es gibt keine Vollmacht in diesem Sinne, wo ein Mensch ständig die Möglichkeit hat, über andere erfolgreich oder andere mit Erfolg zu beeinflussen. Wir können zwei Christen haben, die gleichwohl treu sind. Beim einen geschieht etwas, beim anderen geschieht nichts. So scheint es. Das ist nicht eine Frage von Vollmacht. Das ist eine Frage von Gottes Willen. Was er will, das tut er. Ja? Wenn in meinem Dienst etwas geschieht, dann bin ich dankbar. Manchmal ja, manchmal nein. Das ist nicht eine Frage von Vollmacht. Wir müssen diesen Vers sehr ernst nehmen. Er wird nicht ernst genug genommen in der Christenheit. Die Auswirkung in der Gemeinde ist von Gott. Was mit den Gnadengaben geschieht, das ist Gottes Sache. Unsere Aufgabe ist es, in Treue zu dienen mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat. Vers 7. Einem jeden wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen verliehen. Nicht zum allgemeinen Nutzen, wie Schlacht hinzufügt, sondern einfach zum Nutzen oder zur Förderung. Erstens, damit Gott gefördert wird, seine Ehre, sagt Petrus in 1. Petrus 4, aber auch gegenseitig, manchmal für mich persönlich, manchmal für andere. Aber die Gnadengaben sollen zur Förderung dienen. Dem einen wird durch den Geist die Rede der Weisheit gegeben, einem anderen das Wort der Kenntnis nach demselben Geist, einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen die Gabe, gesund zu machen in dem gleichen Geist, einem anderen Wunder zu wirken, Die übernatürlichen Gnadengaben, die sind heute nicht mehr so am Werk wie damals. Gott tut immer noch Wunder hier und da, aber nicht so konstant mit Gnadengaben. Eine Gnadengabe war eine Möglichkeit, ständig dieses auszuüben. Aber das hat dann nachgelassen, sodass die übernatürlichen Gnadengaben heute nicht so im Raum stehen wie damals. Einem anderen Prophezeiung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, da haben wir wieder eine übernatürliche Gnadengabe, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Dieses alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der einem jeden persönlich zuteilt, wie er will. Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, wiewohl ihrer viele sind, doch nur einen Leib bilden, so auch Christus. Denn wir wurden alle in einem Geiste getauft zu einem Leibe. Jeder von uns hat mit der Wiedergeburt den Geist bekommen, ist in dem Moment getauft im Heiligen Geist und somit in den Leib Jesu gekommen. Und somit hat er eine Gnadengabe bekommen. Seien wir Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, und wurden alle mit einem Geist getränkt. Das heißt, der Geist ist um uns, zwischen uns und in uns. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied. Es wird nicht nur eine Sache gemacht. Unsere Gottesdienste verlaufen oft so, als ob es nur ein Glied wäre, der Prediger. Paulus sagt, es gibt nicht nur ein Glied am Leib Jesu. Wenn der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, so gehört er deswegen nicht weniger dazu. Und wenn das Ohr spräche und so weiter. Also jetzt zeigt er, dass diese Gnadengaben Glieder sind. Die Glieder am Leib sind zweierlei zur gleichen Zeit. Ein Christ, auch seine Gnadengabe. Denn jeder Christ hat wenigstens eine Gnadengabe, mit der er dient. Und dies ist die heilige geistliche Ordnung in der Gemeinde. Gott bestimmt, was jeder macht. Ich könnte nun weiterlesen, Vers 28 vielleicht noch. So hat Gott in der Gemeinde gesetzt. Also nicht nur der Geist. Deshalb sind es nicht, ist Geistesgaben eine verkehrte Bezeichnung. Sie sind Gottesgaben. Gott hat gesetzt, erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer. Danach eins und das andere. In Kapitel 13 sagt er, dass die Liebe die Ordnung schafft. Und wie das dann aussieht, wenn Liebe waltet, zeigt er in Kapitel 14. Es gibt also gewisse Prioritäten, die zu achten sind. Prophetie, das heißt das Reden von Gott her, ist wichtiger als das Reden zu ihm. Und dann soll noch bei jedem, bei der Ausübung eine gewisse Ordnung gelten. Am Schluss sagt er, meine Brüder, Vers 39 in Kapitel 14, strebt nach der Prophetie, und das Reden in Zungen wehrt nicht, alles aber geschehe mit Anstand und in Ordnung. Anstand bedeutet eigentlich Wohlaussehen. Es soll schön sein, ein Gottesdienst soll schön sein, in den Augen Gottes. Ja. Und in Ordnung. Wenn es oben heißt, in Vers 33, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, dann hat die Gemeinde recht gehabt, wenn sie immer wieder als Gegenstück sagte, er sei ein Gott der Ordnung. Es gibt dann immer wieder einige Schlaue, die sagen, steht nicht geschrieben, er sei ein Gott der Ordnung, sondern ein Gott des Friedens. Ja? Aber es ist die Ordnung, die den Frieden schafft. Ja? Diese Ordnung müssen wir erkennen. Es gab zweierlei Prophetie in jener Zeit. Die eine war die Prophetie, die uns im Namen Gottes durch den Heiligen Geist Gottes Wort gegeben hat. Deshalb kann Paulus sagen in Vers 37, glaubt jemand, ein Prophet oder ein Geistbegabter zu sein, der erkenne, dass das, was ich euch schreibe, des Herrn Gebot ist. Also wenn jemand in Korinth prophezeit, dann steht das, was Paulus sagt, über dem. Folglich hat es nicht dieselbe Qualität. Und dann gibt es noch einen anderen Hinweis weiter oben. Die Propheten sollen, ein Prophet, wenn er am Sprechen ist, soll schweigen, wenn ein anderer spricht, wenn ein anderer eine Offenbarung bekommen hat. Daraus ersieht man, das, was man in Korinth sagt, nicht Wort für Wort vom Heiligen Geist kommt, sondern nur ein Anliegen, wie das wir auch oft erfahren. Der Heilige Geist legt uns etwas aufs Herz, aber wir müssen die Worte finden, in der Predigt auch. Ja? Das erleben wir heute noch, aber nicht die Qualität, wie, wo man sagt, der Herr spricht, so spricht der Herr und dann ich sage euch dies und das, wie heute oft gewähnt wird. Ich habe Pfingstlern angesprochen desbezüglich und sage, das steht dann auf der Ebene der Heiligen Schrift, das wollen sie aber nicht wahrhaben, ja. Sie vergessen aber, dass gerade weil es von Gott war, weil man sagte, weil man sagen konnte, so spricht der Herr, deshalb war es Schrift. Ja. Deshalb, wenn die Schrift fertig ist, und Dr. Meyer von Tübingen sagt, das nehmen sogar die liberalen Theologen ernst, die dauernd an der Bibel kritisieren. Aber sie haben keine andere Bibel. Ja. Es bleibt einfach dabei. Wir haben ein neues Testament mit 27 Büchern. Ja. Und man darf die nicht ergänzen mit noch weiteren Prophetien. Das geht nicht. Aber der Heilige Geist, wir nennen das heute nicht Prophetie, ist ein bisschen schwierig, aber der Heilige Geist hilft uns heute auch. Nicht immer, manchmal müssen wir einfach überlegen, was wollen wir sagen. Ja? Man braucht nicht immer direkte Führung vom Heiligen Geist zu haben, um zu wissen, was man sagen soll. Die Bibel ist voll von guten Vorschlägen. Aber manchmal erlebt man das, dass der Heilige Geist ganz deutlich einem etwas aufs Herz legt. Und dann beten wir, dass der Herr uns Gnade gibt, es zu sagen. Die nächste Stelle, die ich lesen wollte, ist in Epheser 4. Also das Erste, das wir festhalten wollen, ist, dass jeder Christ eine gewisse Begabung hat. Ich sollte vielleicht noch dieses hinzufügen. Die Gnadengaben werden verschieden aufgeteilt, verschieden gruppiert. Man kann sie gruppieren. Petrus gruppiert sie einmal in zwei Gruppen, in 1. Petrus 4. Er spricht von Gnadengaben, bei denen man spricht. Und dann von Gnadengaben, bei denen man dient. Beides ist Dienst, aber der Dienst, der nicht mit Worten geschieht, ist Dienst im inneren Sinne. Das ist der praktische Dienst. Und die meisten Christen haben wahrscheinlich diese Art von Gnadengabe. Die wenigeren haben eine Gnadengabe mit der Zunge. Und dann gibt es das Wort Dienst noch in einem noch engeren Sinne, im diakonischen Sinne, im speziellen Sinne. Da haben wir das diakonische Amt in der Gemeinde, das dann die irdischen Angelegenheiten, wie in Apostelgeschichte 6, wahrnimmt. Da gibt es allerhand zu tun. Über die Voraussetzungen spricht Paulus in 1. Timotheus 3. Aber es gibt noch andere Gruppierungsmöglichkeiten. Man könnte von Gnadengaben des Lebens sprechen. Da hätten wir vier Gnadengaben. Es gibt übrigens noch andere Texte zu den Gnadengaben. Dies ist nicht der einzige. Römer 12 ist einer. 1. Korinther 12. Dann Epheser 4 und 1. Petrus 4. Das sind die vier Hauptstellen, die über dieses Thema sprechen. Und dann gibt es noch vereinzelt Verse, wie in 1. Korinther 7, wo die Ehe als Gnadengabe gilt und auch die Ehelosigkeit. Das sind persönliche Führungen, genau wie andere Gnadengaben, mit denen man dem Herrn dient, ja. Und dann erfährt man in 2. Korinther 1, dass leibliches Wohlergehen auch eine Gnadengabe ist, auch ein Geschenk. Unser Leib, wenn er funktionsfähig ist, wenn es uns gut geht, jedes Maß an Gesundheit ist ein spezielles Geschenk, eine Führung, um dem Herrn zu dienen. Das gehört zu dieser Ordnung, ja? Alle Gnadengaben. Wir haben also, und dann in Römer Kapitel 6, Vers 23, wird ewiges Leben eine Gnadengabe genannt. Das ist die Grundgnadengabe. Wir haben also vier Gnadengaben des Lebens. Ewiges Leben, leibliches Leben und Wohlergehen, Ehe und Ehelosigkeit. Das sind Formen des Lebens. Dann gibt es Gnadengaben der Führung. Da haben wir, wenn ich Römer 12 heranziehe, die Gnadengabe des Vorstehens, das mit dem Ältesten zu tun hat, mit der Leitung der Gemeinde, Gnadengabe des Apostels, der Kybernäer oder Kybernetik, das heißt des Steuerns, schwer zu übersetzen, und noch vielleicht eine oder zwei andere auf diesem Gebiet. Gnadengaben, die gebraucht werden, um die Richtung in der Gemeinde anzugeben. Einige von diesen sind notwendig, vielleicht alle, für solche, die in der Leitung der Gemeinde Jesu stehen. Dann gibt es weitere Gnadengaben des mündlichen Beitrags, des Wortes. Wir haben hier schon gehört, Prophetie, Zungenrede, Auslegung der Zungenrede. Diese zwei, mit denen werden wir heute wohl nicht rechnen müssen. Dann aber auch Aufruf oder das Wort, das Sie da gelesen haben, ermahnen. Ja, das wird dauernd mit ermahnen übersetzt. Besser aber mit aufrufen oder auch zusprechen oder ermuntern. Es gibt die Erinnerung, die könnte man hier vielleicht auch einschließen, wird nicht als Gnadengabe genannt, aber dürfte hier mit eingeschlossen sein. Lehren ist eine Gnadengabe. Solche Gnadengaben sind notwendig, oft auch für die Verkündigung, aber nicht notwendigerweise für längere Verkündigung. Ich wünsche, die Gemeinde Jesu würde mehr Raum geben in den Versammlungen für kürzere Zeugnisse und Beiträge verschiedener Art. Ja? Nicht immer nur persönliche Zeugnisse, manchmal erschöpft sich der Beitrag in einem persönlichen Zeugnis. Christen sind unmündig geworden durch diese lange Geschichte des Einmannsystems und wir kommen einfach nicht vom Fleck. Einige Gemeinden experimentieren, aber das ist auch nicht vom Herrn. Wir sollten wissen, was die Bibel sagt und dann ganz genau vorgehen. Und ich glaube, wenn wir es gibt Gemeinden, die tun das. Ich habe das sehr wunderbar erlebt in Wien, in der Tulpengassengemeinde, wo Leute ans Mikrofon kamen und dann etwas sagten, das der Herr ihnen aufs Herz gelegt hat. Das dürfen dann inzwischen auch Gebetsanliegen und so weiter sein. Aber es ist schön, wenn jemand etwas sagen darf, was der Herr ihm aufs Herz gelegt hat. Vielleicht ein Bibelvers oder ein Gedanke, der ihm gekommen ist, oder vielleicht ein Aufruf, Ermutigung. Ich glaube, wir sollten in diese Richtung gehen. Ja? Vertrauen fördern. Es gibt ja die Gnadengabe des Glaubens. Also es gibt Christen, die verstehen es vom Heiligen Geist her, das Vertrauen zu fördern. Das ist eine schöne Gnadengabe. Solche kommen dann ins Spiel. Und dann gibt es die unterstützenden Gnadengaben. Das heißt, die im Hintergrund sind, aber die helfenden Gnadengaben. Dienen, helfen, Barmherzigkeit üben, geben und so weiter. Das in Römer 12 und in 1. Korinther 12 werden solche genannt. Viele Christen haben solche Art von Gnadengaben. Und daraus entstehen dann wunderbare Dienste. Und die sind nicht, die kann man nicht entbehren. Die sind sehr notwendig. Es müssen Leute sein, die putzen. Es müssen Leute sein, die das praktische tun, Autofahren, abholen und so weiter, Krankenbesuche machen. Das ist wichtig. Aber lassen Sie mich jetzt noch auf Epheser 4 zu sprechen kommen, auf den Leitungsdienst. Epheser 4, Vers 11. In Vers 7 sagt der Apostel, jedem Einzelnen von uns, und sei er eben zum Glauben gekommen. Dieser Vers lehrt uns, dass mit der Wiedergeburt man eine Gnadengabe bekommt, wenigstens eine.
Ja, ich muss 4 Kinder nach Hause bringen.
Jedem Einzelnen von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Die Gnadengaben sind Ausdruck der Gnade Gottes. Das Wort für Gnade ist Charis, das Wort für Gnadengabe Charisma. Das ist eine verdinglichte Gnade. Gnadengaben sind also Zeichen der Gnade Gottes für die Gemeinde. Und Christus teilt diese Gnade aus. Und diese Gnade wird verteilt. Du bekommst einen Teil, du anderen, und so weiter und so weiter. Und so haben wir Geschenke bekommen, Fähigkeiten, um zum Lob der Gnade Gottes zu leben. Jetzt Vers 11. Und er, der erhöhte Christus, hat gegeben, etliche zu Aposteln. Da haben wir verschiedene Arten von Aposteln. Zuerst haben wir die 13 oder 14 ersten Apostel, die ihre Botschaft von Jesus Christus bekommen haben. Das sind die 12 Jünger. Judas wird durch Matthias ersetzt. Und dann kommt Paulus hinzu. Jakobus, der Bote des Herrn, ist auch noch hinzuzuzählen. Das sind Männer, die uns Gottes Wort gegeben haben. Andere sind vielleicht nicht Apostel, aber fungieren als Propheten, haben uns Gottes Wort gegeben, wie Markus, Lukas, Judas. Die gehören nicht zu diesen Aposteln, aber sie haben uns Gottes Wort gegeben. Wir haben zwei Arten von Aposteln und Propheten. Solche, die ihre Botschaft direkt von Jesus Christus bekamen und in seinem Auftrag sprachen und schrieben. Und wenn die gesprochen und geschrieben haben, dann konnten die sagen, jetzt spricht Christus. Paulus sagt, was ich euch schreibe, ist Wort von Jesus Christus. Das gibt's nicht mehr, weder als Apostel noch als Prophet. Diese haben das Fundament gelegt. In Kapitel 2 und 3 ist davon die Rede. Vers 19, Kapitel 2. So seid ihr nun nicht mehr Fremdling und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten. Neutestamentlichen Propheten, ja? Nicht Propheten und Apostel, sondern Apostel und Propheten. Während Christus selbst der Eckstein ist. Also die Botschaft von Jesus Christus ist das Fundament. Und Gott hat einige Männer gebraucht, um uns dieses Fundament zu geben. Einige Apostel und einige Propheten, die sprachen von ihm her. Die gibt's nicht mehr. Aber in dem Sinne, wie es damals schon Apostel und Propheten gaben, die nicht direkt von Christus her sprachen, sondern Boten Gottes waren, Gesandte, wie wir sprechen heute von Missionaren, solche, die der Geist gebraucht, um anderen das Evangelium zu verkünden. So haben wir heute auch Missionare und Propheten. Wir nennen sie nicht Apostel und Propheten, das wird zu schnell missverstanden, aber wir haben sie. Da ist schon zur Zeit der Schrift Barnabas, Timotheus, Titus, solche kommen in die apostolische Kategorie. Und von der Prophetie habe ich schon gesprochen, wenn jemand einem etwas Besonderes aufs Herz legt. Und dann haben wir Evangelisten. Vielleicht erinnern Sie sich noch, dass in 1. Korinther 14 dieser Evangelist. Der wird dort nicht genannt. Da sind Apostel, Propheten und dann kommen die Lehrer. Er überspringt also die Evangelisten. Ich weiß nicht warum, aber die ganzen Listen sind wahrscheinlich nie ganz vollkommen oder vollständig. Wir haben hier also vier Diener am Wort. Missionare und besondere Verkündiger des Evangeliums, Evangelisten und dann solche, die sowohl Hirten als Lehrer sind. Der griechische Text verlangt, dass wir die zwei letzten zu einer Gruppe zählen. Die ersten drei kursieren in den Gemeinden und zwischen den Gemeinden. Die sind übergemeindlich tätig, besonders die Missionare. Aber die Hirten, die in den Gemeinden die Lehrer sind, die bleiben in der örtlichen Gemeinde und tun dort ihren Dienst. Das sind die, die man meistens Prediger nennt. Aber Prediger ist das falsche Wort. Es sind nicht nur solche, die heute Prediger genannt werden, sondern auch andere. Solche, die die Gnadengabe des Hirtendienstes, des Ältestenamtes haben, des Lehrens, die gehören dahin. Und von diesen wollte ich etwas sagen. Ich sollte vielleicht noch etwas anderes vorwegnehmen. Also Sie merken, ich habe das nicht besonders organisiert. Ich spreche aus dem Stegreif. Wenn Sie Fragen haben, können Sie dann anschließend solche stellen. Philipper Kapitel 1. Ich darf das vielleicht vorweg erledigen mit den Diakonen. Paulus und Timotheus. Der eine spricht im Auftrag Christi, der andere ist sein Helfer und ein Missionar, wie sie heute haben. Sklaven Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Dienern. Das sind die zwei Ämter in der Gemeinde am Ort. Es gibt nicht mehr, es gibt manchmal weniger. Eine Gemeinde muss nicht Diener bzw. Diakone haben. Die erste Gemeinde zählt tausende von Gliedern und hat noch keine Diakone. Aber die merken bald, dass sie sie brauchen, ja. Und normalerweise sollte man sie, also seitdem weiß man, dass man sie haben darf und auch haben sollte. Aber es ist nicht notwendig, das heißt, es ist nicht ein Muss. Ja. Wenn eine Gemeinde klein genug ist und die Ältesten können das schaffen, warum nicht? Ja? Aber wenn sie zu viel zu tun haben, wie Petrus das bald feststellt, dann ist es schon gut, wenn andere da sind, die ihnen die irdischen Aufgaben abnehmen. Diese zwei Ämter sind nicht Ämter nebeneinander, sondern übereinander. Das heißt, die Aufseher sind die Leitung. Die Diakonen unterstehen den Ältesten. Aufseher und Ältester sind auswechselnde Begriffe. Das merkt man an verschiedenen Stellen. Die Haupttexte über den Aufseher sind Apostelgeschichte 20, ab Vers 17. Dann 1. Timotheus 3, Titus 1 und 1. Petrus 5. Das sind die Haupttexte. Ich glaube, ich habe sie alle. Vielleicht gibt es noch einige andere. In diesen Texten wird über die Gemeindeleitung in besonderer Weise gesprochen. Die Gemeindeleitung sind also die Ältesten oder Aufseher und die Helfer in irdischen Angelegenheiten sind die Diakone und die Diakoninnen. Solche wiederum können nach 1. Timotheus 3 weibliche Helferinnen haben. Das kann die eigene Frau eines Diakons sein, das kann eine Witwe sein, das kann eine alleinstehende Frau sein vielleicht. Die kann man vielleicht als Diakonissen bezeichnen, müssen aber nicht Tracht haben. Das sind also solche, die dann helfen. Ich kann vielleicht noch hinzufügen, dass es meines Erachtens nicht nur Diakonie in diesem amtlichen Sinne in der Gemeinde am Ort gibt, sondern auch in der Missionstätigkeit. Wir haben zwei Bereiche des Dienstes. Watchmeni hat es einmal sehr gut gesagt. Wir haben auf der einen Seite Gemeinde, auf der anderen Seite nennt er das Werk. Diesen Begriff holt er aus der Apostelgeschichte. Das war mir eine Hilfe. Man muss allerdings vorsichtig sein. Man darf Watchmeni nicht gerade in allen Stücken folgen, wie man keinem, auch nicht Herbert Janssen, in allen Stücken folgen darf. Aber an dieser Stelle fand ich es gut. Wir haben also zwei Dienstorte für Christen. Der eine Dienstbereich ist die Gemeinde. Der andere Dienstbereich ist die Welt. An beiden Orten wird mit Wort und Tat gedient. In der Gemeinde und in der Welt. Es wird verkündigt und es wird geholfen. In der Gemeinde haben wir die Leitung, die nennt sich Aufseher oder Älteste. Und dann haben wir die Helfer, die sind die Diakone. In der Welt sind die leitenden Personen die Missionare oder die Evangelisten, beide. Und dann haben wir dort die Helfenden. Das sind diakonische Helfer. Das dürften Leute wie Tychikus, Aristarchus, am Anfang auch Timotheus gewesen sein. Der Timotheus wird wahrscheinlich am Anfang Koffer getragen haben, bis er in seinen Dienst hineinwuchs. Es ist nichts dagegen zu sagen, dass ein Diakon anfänglich einen praktischen Dienst tut, aber wenn der Herr, der Heilige Geist, ihm eine Gnadengabe des Redens gibt, ja, dann darf er in diesen Dienst hineinwachsen. Man kann mehrere Gnadengaben haben, ja, oder von einer zur anderen gehen. Dagegen ist nichts zu sagen. Also, ich glaube, wir haben sehr viele Missionare, die sind eigentlich nicht Missionare, sondern missionarische Diakone oder diakonische Missionare. Ja. Das ist eine Hilfe, das zu ein bisschen auseinanderzuhalten. Kommen wir jetzt zu den Dienern am Ort, den Leitenden in der Gemeinde. Die bekommen vier Amtsbezeichnungen, oder Amt ist vielleicht nicht ganz das beste Wort, aber uns fehlt da ein besseres. Für dieses Amt gibt es vier Bezeichnungen. Hirte, Lehrer, Ältester und Aufseher. Und wenn man die Texte nimmt, die ich vorhin angab, Apostelgeschichte 28, Entschuldigung, und 1. Timotheus 3, Titus 1 und 1. Petrus 5, dann kann man dort findet man diese vier Bezeichnungen, nicht in jedem Text alle, aber man merkt, dass sie auswechselnd gebraucht werden. Es muss noch dieses gesagt werden, dass das Lehren sich nicht im Lehren der Ältesten erschöpft. Ja. Jeder Christ soll lehren können. Kann man gebrauchen. Natürlich soll jeder Christ auch ein Hirte sein, ein Aufseher. Das heißt, was die Leitenden in verstärktem Maße sind, das ist eigentlich ein jeder Christ in kleinerem Maße. Die sind es nur in verstärktem Maße. So soll jeder von uns lehren, jeder von uns soll Hirte sein für den anderen, ein Aufseher für den anderen, sich seiner annehmen. Das wäre noch ein interessantes Thema einmal zu besprechen, wie jeder Christ eigentlich das ist, was die Gemeindeleitung ist. Und so sieht man, dass die Gemeindeleitung eigentlich eine zweifache Aufgabe hier hat, ihr eigenes Amt wahrzunehmen, aber den anderen zu helfen, dasselbe zu tun, was sie tun. Ja. Das tue ich jetzt. Ich bin in der Leitung der Reich-Gottes-Arbeit und ich helfe ihnen jetzt, diesen Dienst zu erkennen einmal. Und ich hoffe, dass Sie ihn wahrnehmen, je nachdem der Heilige Geist und Ihnen war, was geschenkt hat. Das sind die vier Bezeichnungen. Und diese vier Bezeichnungen führen uns gleichzeitig ein in die Tätigkeit der Leitung. Vielleicht fragen Sie, wie soll man das anwenden hier in Hagen, in der Stadtmission? Leider haben wir, entsprechen unsere Strukturen nicht immer den biblischen. Aber wenn man jetzt in Hagen eine biblische Struktur durchziehen möchte, dann könnte man damit beginnen, dass man sagt, Herr Halstenberg als Prediger und die anderen, wie nennt man sie?
Älteste.
Man nennt sie Älteste. Also, Herr Halstenberg und die Ältesten sind diese Gruppe von Gemeindeleitung. Und von der Schrift her ist kein Unterschied zwischen Halstenberg und Kötter. Natürlich gibt es Voraussetzungen, auf die möchte ich noch zu sprechen kommen, aber diese sind dann die Leitung. Es ist natürlich nichts dagegen zu sagen, dass ein Ältester vielleicht auf einem Gebiet mehr Begabung hat als ein anderer. Und wenn Herr Halstenberg eine bessere Lehrbegabung hat als Herr Kötter oder ich weiß nicht, wie die anderen heißen, ich nehme mal diese zwei, die mir jetzt dem Namen nach bekannt sind, dann ist das okay. Aber Herr Kötter müsste auch lehren können, ja? Wenn nicht, dann dürfte er nicht Ältester sein. Das weiß ich nicht, ob er das kann oder nicht. Nur zur Verdeutlichung. Aber die Tatsache, dass Herr Halstenberg mehr spricht, heißt nicht, dass er über den anderen steht. Er ist einer von dieser Gruppe. Diese vier sind eigentlich eine Gruppe, die Leitung, aber wir haben vier Bezeichnungen, die uns helfen, die Aufgaben zu erkennen. Die Leitung, also Herr Halstenberg und Kötter und die anderen, haben als Gruppe die Aufgabe zu lehren. Die Gemeinde soll die Lehre vom Wort Gottes von ihnen erfahren. Zweitens, sie sollen Hirten sein für die Gemeinde. Nach dem Rechten schauen. Das Lehren ist schon in dem Hirtendienst auch schon impliziert, auf die Weide führen. Wort Gottes austeilen, dann aber auch schützen, wie David seine Schafe schützt vor dem Löwen oder dem Bären, ja. Da gilt es manchmal auch einen Knüppel zu gebrauchen, gegen falsche Lehre, deutliche Worte zu gebrauchen, ja. Hier ist die Grenze, ja. Oder aufhört zu rufen, ermahnen, zu pflegen. Im Grunde hat die Gemeindeleitung eine zweifache Aufgabe als Hirten. Leben zu fördern, Lebensmittel, jetzt mal mit Bindestrich gedacht, auf den geistlichen Tisch zu bringen, sodass das Leben genährt wird. Auf der anderen Seite dafür zu sorgen, dass Leben nicht gestohlen wird, Leben nicht verloren geht, geschützt wird. Das sind die zwei Dienste der Gemeindeleitung. Leben zu nähren, Leben zu schützen. Und das ergibt dann den Pflegedienst. Die sollen die Gemeinde pflegen. Der Aufseherbegriff spricht von Aufsicht. Das griechische Wort für Aufseher ist Episkopos. Epi heißt auf, Skopos kennen wir schon, haben wir als Fremdwort im Deutschen. Überblick, Sicht, Überblick. Das deutsche Wort Bischof ist eine Verkümmerung dieses Wortes. Das E ist weggefallen, P ist zu B geworden, K zu CH und so weiter. Die letzten zwei Buchstaben sind weggefallen. Das letzte P ist zum F geworden. So haben wir Bischof. Aber in der neutestamentlichen Zeit gab es nicht unsere Bischöfe. Nicht nur hat sich das Wort gewandelt, sondern auch das Amt. Ja. Sodass wir tatsächlich eine total andere Sache hier haben. Und es kann nur verwirren, wenn wir in unseren Bibeln noch das Wort Bischof vorfinden. Man sollte schon als Verständnishilfe Aufseher da lesen. Aufsicht heißt, offenes Auge zu halten. Hier haben wir das organisatorische Amt. Oder ich sollte besser sagen, den organisatorischen Aspekt dieses einen Amtes. Die Ältesten sind die, die die Aufsicht haben in den Versammlungen. Sie sollen nach dem Rechten schauen, damit es ordnungsvoll zugeht. Sie haben zu organisieren, wo Organisation notwendig ist. Sie haben auch nach den Rechten zu schauen im Leben des Einzelnen, wie ein Hirte, wie ein Seelsorger, Kranken zu besuchen und so weiter. Und dann haben wir das Wort Ältester. Das kommt vom Wort Älterer oder ist die Übersetzung des Wortes der Ältere. Und das spricht davon, dass die Ältesten reif sein sollten, geistlich fortgeschritten, vorbildsfähig. Sie sollten fähig sein, imstande sein, Vorbilder zu sein. Das liegt in diesem Wort drin. Das sind die Haupt. Die Schrift legt großen Wert darauf, dass diese Männer solche sind, die entsprechende Begabung zum Dienst haben, die aber auch genügend Zeit haben für die Aufgabe. Es müssen also solche Männer sein, die zur Verfügung stehen können. Wenn nicht, dann hat es keinen Sinn, in dieses Amt zu kommen, denn er wird nicht treu sein können. Es wird erwartet von diesen Männern, dass sie schwer arbeiten und dass sie treu sind. Das sind hohe Anforderungen. Die zwei Hauptvoraussetzungen, Notwendigkeiten für einen Gemeindeleiter oder einen in der Gemeindeleitung, sind Charakter und Begabung. Das sind die zwei Hauptvoraussetzungen. Diese kann man ganz einfach nachlesen in 1. Timotheus 3 und Titus 1. Da sind sie ganz einfach nachzulesen. Wenn da etwas Unverständliches ist, kann man helfen, das zu verstehen. Es gibt aber noch einige wenige andere Voraussetzungen, wie zum Beispiel, er sollte kein Neubekehrter sein. Das ist allerdings eine relative Angelegenheit. Denn stellen Sie sich vor, in der Apostelgeschichte 14 haben wir eine Gemeinde oder Gruppen von Christen, da sind alle nur kurz zum Glauben gekommen, ja? Und schon sind einige von ihnen Älteste. Das ist also eine höchst relative Sache. Haben wir aber eine Gemeinde, die so alt ist wie die in Hagen, dann wäre es nicht am Platz, wenn jemand jetzt vorigen Dezember zum Glauben kam, der jetzt schon als Ältester fungieren würde. Ja. Das wäre nicht angebracht. Er müsste also schon geistliche Reife im Vergleich zur Gemeinde aufweisen. Da wird der Vergleich oder der Maßstab sein. Und das ein anderes, er darf nicht, sagt Paulus, mehr als eine Frau auf einmal haben. Er muss, glaube ich, nicht verheiratet sein. Er muss auch nicht notwendigerweise Kinder haben. Wenn wir diese Formulierungen dort so wörtlich nehmen wollen, wie sie vielleicht klingen, dann müssten wir Folgendes sagen. Ein Ältester müsste auf jeden Fall verheiratet sein. Die Frau müsste noch leben. Und er müsste mindestens zwei Kinder haben, die müssten mindestens so alt sein, dass sie schon einen ordentlichen Wandel führen könnten. Ja. Aber so spricht die Schrift nicht. Die Formulierung ist die wir üblicherweise in der Schrift haben, oder sie oft, nämlich, wenn jemand verheiratet ist, dann so, ja. Muss aber nicht, müsste aber nicht, ja. Wenn er Kinder hat, dann so und so, ja. Wenn sie alt genug sind, dann so und so, ja. Ja. Was wäre da noch zu sagen? Ja, wie kommt man ins Amt? Das wäre noch eine wichtige Frage. Im Neuen Testament, so sagte ich schon am Anfang, darf jeder sich beteiligen. Jeder hat eine Gnadengabe und jeder darf zu Wort kommen. Auch die, die vielleicht nicht notwendigerweise jetzt eine besondere Gnadengabe haben, dürfen auch mal den Mund aufmachen und was sagen. Vielleicht nicht so oft wie die anderen. Wenn jetzt jeder Christ sprechen darf, dann wird es sich früher oder später herausstellen, wer die Begabung zum Reden hat. Und jetzt, dann fällt das auf. Christen merken, wenn der aufsteht, das gefällt mir, der kann was sagen, ja? Der hat eine Begabung dazu. Jetzt fragt man sich, ganz besonders die Ältesten, die sind verantwortlich hierfür, ja? Die halten Ausschau. Aber jeder Christ darf Ausschau halten und vorschlagen, ja? Und jetzt fragt man sich, ich frage mich, ob der vielleicht doch in die Leitung kommen könnte. Zweite Frage, hat er den Charakter? Erfüllt er die anderen Voraussetzungen, ja? Wenn das der Fall ist, dann ist nichts dagegen, dass er nicht in die Leitung kommen könnte, wenn er stark genug ist, fest genug ist. Und so kommt man in Frage als einer, der in den Ältestenrat hineinkommen könnte. Die Zahl der Ältesten wird nicht vorgeschrieben. Die schreibt der Heilige Geist vor. Das können wir nicht bestimmen. Eine Gemeinde kann nicht bestimmen, wie viele Älteste sie haben wird. Das weiß sie ja gar nicht, wie viel der Heilige Geist begaben wird. Man muss immer offen dafür sein, dass einige sterben oder wegziehen und dass dann neu hinzukommen. Das ist plastisch, das ist variabel. Das darf nicht zu stark eine Konstante sein. Soll man den Ältesten einsegnen oder ordinieren? Die Ordination kennt die Schrift nicht, aber sie kennt das Gebet unter Handauflegung. Aber es ist nicht vorgeschrieben. Es muss nicht sein. In unserer Gemeinde in Basel haben wir es nicht praktiziert. Aber es ist nichts dagegen zu sagen, wenn man so eine Feier durchführen möchte. Das ist schön. Man sollte aber ganz gewiss sein, dass dieser wirklich qualifiziert ist und muss nicht studiert haben. Es gibt einige Voraussetzungen, die sind unbiblisch. Ja? Dass er zum Beispiel ein guter Geschäftsmann wäre, ja, damit einiges Geld wenigstens gesichert ist. Ja? Oder dass er ein Lehrer sei oder jemand, der ein bisschen Organisationstalent hat. Oder dass er Theologie studiert haben müsste oder Ähnliches. Solche Voraussetzungen sind nicht biblische Voraussetzungen. Man sollte hier geistlich denken und biblisch lernen zu denken. So, ich glaube, das genügt.